Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
Hier ist das Rasengeflüster. Herzlich willkommen. Kleine Folge kurz vor dem Wochenende für euch. Wir haben mit Sky-Kommentator Kai Dittmann gesprochen. Auf geht's hinein in die neue Folge hier bei uns. Sky-Kommentator Kai Dittmann ist in der Leitung. Kai, guten Tag.
Auch guten Tag.
Kai, gut erholt von der Auslosung in Monaco?
Ja, ich hatte ein bisschen was zu tun mit Pokal in Jena, späte Rückreise und dann Pokal. Ehrlich gesagt, ist mir immer noch so ein bisschen schwindelig, was zum einen mit der Auslosung zu tun hat und zum anderen mit Deadline Day und den ganzen Geschichten. Also so, ich brauche eine Woche, da ist dann Bundesliga spielfrei, aber dann stehe ich wieder mit beiden Füßen auf dem Boden.
Aber komm, das müssen wir jetzt mal peu à peu auseinanderpflücken. Jena, gutes Spiel vom Regionalligisten und die Frage muss in Thüringen immer erlaubt sein, es gab eine Bratwurst.
Ja, also die esse ich eh immer, egal wo ich hingehe. Weil ich
mit Senf oder Ketchup?
Ich bin der Senftyp, tatsächlich so der Traditionalist bei der ganzen Geschichte. Und das hat zum einen damit zu tun, dass das für mich beim Stadionbesuch mit dazugehört. Das zweite ist, ich esse das einfach auch verdammt gerne. Ja, und da denke ich mittlerweile gar nicht mehr drüber nach. Sondern gehe ich hin, zahle meine, was kostet das mittlerweile? 5 Euro und dann machen wir das.
Spiel war auch ganz gut, was der Regionalligist dort abgeliefert hat.
Im Rahmen halt. Ich meine, wenn du Leverkusen so lange 0-0 und dann 0-1 hältst, dann 93 plus 3, so quasi Leverkusen-Zeit noch die große Chance hast, dadurch Mukai. Echt schade, haben die super gemacht und ich kann allen, die es entweder gar nicht oder in Anführungszeichen nur im TV verfolgt haben, sagen, das war schon beim Kommentieren verflucht heiß und ich bin nicht einen Meter gelaufen. Also Respekt vor dem, was sie da unten abgerissen haben.
Wie ist das neue Stadion in Jena? Ich bin selbst noch nicht dort gewesen. Kann das was?
Also nein, super. Zweitliganiveau, muss man echt sagen. Ja, 15.000, genau die richtige Größe. Wenn sich irgendwann ärgern, falls es mal in 10, 20 Jahren ein bisschen höher geht, aber super gemacht, macht total Sinn. Ich glaube, für alle Fans ist das echt sehr ordentlich und das, was ich so von den Mannschaften, also in dem Fall von Leverkusen, die noch nicht da waren, gehört haben, auch drin, alles perfekt.
Auslosung gestern in Monaco. Du hast viele Auslosungen kommentiert. Kann man das Ganze es eigentlich Auslosung nennen?
Ja, also zumindest im ersten, diese Töpfe werden ja noch gezogen, also, ne? Das geht ja schon. Aber ansonsten, ja, da so auf so einen Knopf zu drücken und erscheinen da in rasender Geschwindigkeit und relativ klein links unten am Bild für alle, die es nicht gesehen haben, dann die Gegner, die damit dazukommen. Wir durften leider die Generalprobe nicht sehen. Ich hätte das als Vorbereitung echt super gerne gemacht, aber das war bei uns leider nicht erlaubt. So muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich 10, 15 Minuten gebraucht, um vernünftig hinterherzukommen bei der ganzen Veranstaltung. Hat was, ja, ging auch, viele, viele große Namen, aber wenn ich krieg nicht mal alle Gegner der deutschen Mannschaften zusammen. Und dann habe ich so gesagt, Real Madrid, der Titelverteidiger, gegen wen spielen die denn eigentlich? Keine Ahnung. Ja, muss ich alles nachgoogeln. Das ist schon echt ein heilloses Durcheinander. Klingt erstmal alles super spannend. Ich hoffe, es bleibt auch alles super spannend in der Liga.
Der Kick für die jeweilige Mannschaft ist eigentlich immer nur für ein paar Sekunden da. Gerade für die Mannschaften aus Top 1. Das ist dann immer so dieser Moment, diese 10 Sekunden und dann geht das radadadadad. Und da dachte ich, das dauert auch, wie du, etwas länger. Aber das geht ja wirklich Schlag auf Schlag. Und dann weißt du sofort Bescheid, okay, die Gegner haben wir dann.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Ich glaube, für 10 Jahre haben wir jetzt die Auslosung dann mal gemacht. 4-mal im Jahr und du wusstest halt einfach, was kommt und wo du eine Lücke hast, wo du eine Information geben kannst, wo du die Klappe halten musst, weil die anderen eine Information geben, das wusstest du. Gestern wussten wir halt oder am Donnerstag wussten wir halt gar nichts und dann wie gesagt, ratterte das los und dann weißt du eben auch nicht, wie du das mit der Buchführung vernünftig hinkriegst, die ganzen Geschichten. Klar bleibt immer für alle, die da Bock drauf haben, so ein bisschen dieses ungute Gefühl im Magen. Naja, der Computer wird da schon dafür sorgen, dass das so einigermaßen vernünftig wird, die ganze Nummer, weil man steckt ja auch selber nicht drin und hat zum Glück auch nicht selber programmiert, aber man weiß eben auch nicht so ganz genau, ja, was waren da so für Befehle rechts und links mit. Erstmal gilt die Unschuldsvermutung und wir sagen, jawohl, ja, machen die halt so, wie die Geschichte ist, ist ja nur, um das abzukürzen. Ja, sonst hätte die ganze Nummer 4 Stunden gedauert. Hätte ich auch noch gemacht, aber wären die wahrscheinlich auf der Bühne selbst dann irgendwann mal umgekippt. Also ja, das ist schon verrückt. Man muss sich dran gewöhnen, aber ich bin nach wie vor beeindruckt, mit wie wenig Vorfeldgemecker so eine Neuerung diesmal durchgewunken wurde und viele Leute einfach sagen, okay, ich gebe dem mal eine Chance und dann gucken wir. Ich sag ganz ehrlich, ich leide als Fußballfan, ja nicht als Kommentator, als Fußballfan leide ich dieser Modus mit, ich habe ein Heimspiel gegen die eine und ein Auswärtsspiel gegen die andere Mannschaft, da komme ich nicht mit klar. Gab es in der Europa League schon mal, habe ich damals schon nicht wirklich gut gefunden und ist jetzt auch so und da bin ich nur heilfroh für den VfB, die alle nach Madrid wollten, dass sie da hinkommen. Stell dir mal vor, du ziehst hier erst ein großes Los, aber fährst da eben nicht hin, weil in Anfall, Führungszeichen nur nach Belgrad. Also das sind so Dinge, das ist jetzt auch schade.
Ich weiß, ja, das gab es früher auch. Da gab es eben, wurden nur die Heimspiele und die Auswärtsspiele zugeteilt in der Europa League eine Zeit lang. Ja, jetzt ist in der Champions League genauso. Trotzdem, den Modus, den haben sie auch mit diesem Videoclip, finde ich, gut vermittelt. Gerade mit Zlatan Ibrahimovic. Das Ding war auch schon nicht schlecht gemacht. Und sie haben sich auch mal selbst ein bisschen auf die Schippe genommen, die UEFA. Das können ja solche Verbände selten, aber das fand ich ganz gut gemacht.
Nein, unfassbar. Ich habe dann, darf ich das jetzt sagen, weiß ich gar nicht so genau, wenn die es ein bisschen kürzer gemacht hätten, eine Minute kürzer,
ja.
Aber anders so überragend gemacht, wenn du guckst, wer da aufläuft, ja, dann Figo mitspielt und ein Buffon mitspielt, Zlatan Ibrahimovic, ja, Seferin, der UEFA-Präsident sich selbst auf die Schippe nimmt, echt super gemacht, das hatte total was, fand ich überragend gut, ja, und dann kann ich auch verschmerzen, dass es mir in 60 Sekunden weniger besser gefallen hat, aber da haben wir auch da mit großen Augen und offenem Mund gesessen im Studio und gesagt, boah, Selbstironie und Humor, ja, das sind normalerweise Dinge, die komplett verboten sind in Verbänden. Toll, hat mir sehr gut gefallen.
Den neuen Modus, du hast ihn schon ein bisschen angerissen. Klar, es gibt jetzt 8 Gegner, das hat sicherlich aber auch was. Und ja, 2 Spiele mehr, da wissen wir beide, warum es 2 Spiele mehr gibt. Das hat vor allem auch monetäre Gründe. Und natürlich dieses Ligensystem. Ich glaube, daran muss man sich gewöhnen, aber allen Neuen gibt man ja auch erstmal eine Chance. Und ich sag dir ganz ehrlich, nach dieser Auslosung hatte ich so zum ersten Mal gestern Abend so das Gefühl, ach komm, vielleicht wird es ganz gut werden.
Ja, na, so, ich bleib dabei. So machen wir das auch, ja. Also, es gab jetzt, normalerweise macht irgendwer irgendwas anders und boom, dann kommen die alle und sagen, boah, das ist der Tod des Fußballs und so des Abendlandes überhaupt, ja, und alles weg und geht gar nicht. Das sind dann manchmal 2 Leute im Netz und 5000 finden es cool, manchmal sind es 1000 und finden es 10.000 cool oder so. Das fand ich extrem wenig. Nochmal, ich guck mir Dinge wirklich nur an, wenn es spürbar ist, wenn die meckern, weil gemeckert wird eh immer. Aber ich habe viel quer gelesen, auch bei den schreibenden Kollegen und habe dann eben, ja, so ein bisschen festgestellt, die haben alle gesagt, wir geben der Nummer mal eine Chance, ja, weil du natürlich auch geahnt hast, das stimmt schon. Ja. Diese Gruppen waren im Grunde genommen, ach, hattest du 2, wo mal eine Spannung drin war. Der Rest war halt, oh, wird Liverpool Erster oder Zweiter, ja, weil das alles schon durch war. Das ist schon ganz cool. Auf der anderen Seite habe ich einen Höllenrespekt, zum einen vor der Blitztabelle, weil du brauchst ja 2 Monitore. Apropos Monitore, für alle, die das gestern nicht gesehen haben, die hatten ein riesengroßes Studio da in Monaco und das waren 4 wahnsinnig große Leinwände, wo diese ganzen Paarungen drauf standen. Und da habe ich mich so als kleiner Junge am Frankfurter Flughafen gesehen. Da gibt es ja in der Eingangshalle auch so eine Tafel, wo diese 80.000 Flüge alle draufstehen und die klickern dann immer weiter. Keine Chance, da auch nur im Ansatz den Überblick zu haben. Und da frage ich mich dann als Kommentator, schaffe ich das, wenn die Fußball spielen? Ja, weil wir haben dann den Fall, da spielt dann immer eine Paarung, ja, Young Boys Bern und da fällt dann ein Tor und das bedeutet, dass Barcelona aus den Top 8 rausfällt und Stuttgart dafür 22. wird, obwohl die mit dem Spiel als solches und den Mannschaften gar nichts zu tun haben. Und da muss man eben mal gucken, wie man das hinkriegt. Wir haben zum Glück 7 Spieltage Zeit, um uns daran zu gewöhnen, denn es wird den absoluten Wahnsinnsspieltag geben. Das ist der 8. Da spielen, Achtung, 18 Partien zeitgleich. Ja, und da bin ich mal gespannt. Ich bin ja schon beim letzten Spieltag mit 9 in der Bundesliga und in der zweiten Liga mit Tor in und Tor in und Tor. Wir verdoppeln die Nummer. Wir haben 18 und dann schreien die da alle durcheinander. Und der Computer muss die Tabelle danach doch ausrechnen, weil es ja nicht unwichtig bei der ganzen Nummer. Und Leverkusen spielt mit. Damit weißt du schon, 90 plus 11 kann auch noch was passieren. Also hochspannende Angelegenheit. Ich bin großer Freund davon, wenn ich die Eigenüberzeugung habe, ich habe den Überblick. Ich kann ernsthaft versichern, den hatte ich weder bei der Auslosung, noch habe ich ihn vor dem ersten Spieltag. Und ich hoffe, ganz dringend, ich verspreche, ich arbeite da ganz hart dran, dass ich ihn bis zum 8. Spieltag habe.
Ich sag dir eins, meine Prophezeiung ist, der Computer wird an dem letzten Gruppenspieltag oder dem letzten Ligaspieltag der entspannteste sein. Der kriegt das hin, aber alle anderen werden sicherlich ordentlich rotieren da. Aber weil du den letzten Spieltag ansprichst, zuletzt, du hast schon gesagt, war es bei vielen Gruppen so, Platz 1 und 2 stand fest und Real Madrid hat dann gerne mal am 5. und 6. Spieltag mit der besseren C-Jugend gespielt. Das wird ja jetzt wohl weniger sein, weil auch für Real Madrid wird es nach Lage der Dinge selbst am letzten Spieltag noch um was gehen und sei es um die Platzierung, ob man Dritter oder Erster wird. Und selbst Platz 1 macht ja einen Sinn dann.
Ja, aber weiß man ja nicht. Ne? Real Madrid kann ja dann am Ende, selbst ohne Kroos, aber dafür mit Mbappé, können die ja am 6. Spieltag schon 7 Punkte Vorsprung haben vor dem 2. Und dann hast du wieder die Ziehung mit dabei. Also da weiß ich nicht so ganz genau, ob das stimmt. Ja, ist aber auf jeden Fall immer gegeben, dass da durch irgendwelche Tore auf irgendwelchen Plätzen, die du gar nicht im Kopf hast, sich noch drumherum viel auf den Kopf stellt. Die ersten 8 sind qualifiziert. Dann hast du 9 bis 24, die danach Playoffs, da wird immer so ein bisschen gelost bei der ganzen Nummer, aber auch nur nur ein bisschen. Da kann man dann eben nochmal drauf gucken. Wie gesagt, also ich bin großer Freund von Ordnung und Struktur, aber ich weiß auch nicht so ganz genau, ob ich das, wie schnell ich das schaffe, das da reinzukriegen für mich.
Bist du ein Deadline-Day-Junkie oder sagst du, ach, früher war auch alles schön, als aber in der letzten Woche nicht ganz so viel passierte?
Nein, jetzt muss ich überlegen, wie ich das sage. Nein, ich bin es nicht, aber ich habe auch nichts dagegen. Ich bin in der unfassbar glücklichen Lage, dass ich tatsächlich als, in Anführungszeichen, nur Kommentator auf der Insel der Glückseligen bin und sage, passen Sie auf, auch zu Trainern und Managern, ich nehme das dann, wenn es amtlich ist, die ganze Nummer. Ich sehe das, ich nehme das im Umfeld unfassbar wahr, weil ich auch immer denke, ja, irgendwann steht dann da, der wechselt dahin und fertig. Aber wie viele von meinen Freunden und Bekannten sich darum kümmern und auf Gerüchte einsteigen und die ganze Nummer, das ist ein Riesenthema. Ja, und damit kann ich nicht sagen, interessiert mich nicht. Interessiert mich schon, aber ich habe jetzt, glaube ich, zum achten Mal das Wort Überblick, habe ich auch komplett verloren und sage dann, hör zu, wenn die um 20 Uhr zumachen, mache ich um 20 Uhr eins an meinen Computer an und guck mir mal, wer ist eigentlich noch gewechselt und wer ist dann am Ende doch noch geblieben bei der ganzen Geschichte. Nur, klar, ich komme natürlich nicht dran vorbei und das hat noch nicht mal dienstliche Gründe, sondern eben auch privat, weil wenn mich dann jemand anruft oder ich jemanden beim Sport treffe oder so, dann geht es halt nur darum.
Aber man sieht diese Auswirkungen, finde ich, auch im Kicker-Sonderheft. Ich bin ja da auch noch Purist und kaufe mir das, vielleicht einer der wenigen. Und da sieht man, früher sah man da immer nur eine Spalte bei dem Spieler, maximal zwei Spalten der ehemaligen Vereine. Jetzt reichen zwei Spalten bei den 80% der Spieler nicht mehr aus. Da sind wirklich vier, fünf Spalten, wo alle Vereine drin sind. Und da sieht man auch diese Auswüchse und ja, dass Transfers bei einem Fußballer eben gang und gäbe sind und das gerne auch mal nach einem halben Jahr gewechselt wird.
Ja, man muss ein bisschen runter davon, dass Fußballer irgendwie eine Präferenz hat und sagt, bei diesem einen Verein, dann spiele ich auch lange, genauso wie ein Verein nicht mehr die Präferenz hat zu sagen, den würden wir jetzt gerne 10 Jahre halten, sondern das ist dann tatsächlich eine Geldanlage. Ja, jetzt sagt, jo, was erzählt der da? Ja, das ist aber, netto ist es das. Ja, wo der Spieler sagt, mein Marktwert erhöht sich natürlich, wenn ich wechsle. Die Vereine sagen auch, den versuche ich mir günstig einzukaufen und etwas teurer weiterzuverkaufen, weil dann bleibt ein Gewinn. Und natürlich, ja, hat die Branche der Spielervermittler sofort erkannt, was da los ist. Und das war ja ganz oft so ein Thema, dass sie gesagt haben, hör zu, wechsel, damit wir dann auch noch was einnehmen, weil es ist nicht so, dass diese Transfer, das wissen wir wahrscheinlich die meisten, ne? Das geht jetzt nicht nur, der eine Verein bezahlt und der andere Verein bekommt, sondern da sind unfassbar viele Hände, die da aufgehalten werden. Das System ist eben einfach so und diese ganze Transfer-Update und Deadline-Day-Geschichte ist natürlich auch im Interesse von Spielervermittlern, ja, weil die sagen, ich gebe da mal was rein, das macht dann meinen Spieler interessanter. Ich bin mal gespannt, irgendwann wird mal rauskommen, was wirklich an dieser Jonathan Tah-Nummer dran war, ja, die ja so riesengroß gekocht worden ist. Am Ende ist das nicht so ein Lagerfeuer, was da gelodert hat, sondern so eine kleine Bunsenbrenner-Sparflamme, weil die Hälfte davon gar nicht stimmte. Aber das ist halt so. So ist das Geschäft. Ja, und da muss man auch, glaube ich, von vornherein sagen, ich werde nie den Überblick haben bei der ganzen Geschichte. Ich werde es wirklich nie durchschauen. Und auch die Leute, die so den Eindruck erwecken, dass sie es durchschauen, würden es von sich aus auch nicht behaupten. Die wissen, dass sie da ein Zahnrad sind in dieser ganzen Maschinerie. Aber es ist halt völlig irre. Im Fußball, und auch wir Journalisten sagen möglicherweise auch, weißt du was, bevor ich 6 Wochen lang Sommerpause so gar nichts habe. Ja, das ist schon interessant. Und je größer die Namen, umso besser.
Der größte Name ist Kylian Mbappé, oder? Also was die Wechsel betrifft. Von
das ist schon durch. Also von daher, wenn das jetzt noch so wäre, na klar. Ja, also ablösefrei aus Paris, da kann ich mir schon vorstellen, was da los gewesen ist. Ja, weil die auch gesagt haben, den hätten normalerweise zum teuersten Spieler der bisherigen Zeit machen müssen. Keine Frage. Und so gibt's halt nichts. Ja, dafür gibt's dann eben Handgeld bei der ganzen Geschichte. Wahnsinn, ich bin unfassbar gespannt, weil noch, aber da habe ich vielleicht dann auch so ein bisschen die deutsche Brille auf, hätte ich gesagt, dass der Faktor Kylian Mbappé neu ein riesengroßer ist, aber der Faktor kein Groß mehr, vielleicht noch ein Stück größer, weil sie natürlich in der Offensive eine Wahnsinnsqualität dazu bekommen haben in Madrid, aber ebenso in Sachen Struktur im zentralen Mittelfeld. Das heißt, so einen ganz alten Modric und so ein paar ganz junge drumherum, da bin ich tatsächlich mal super gespannt, wie die das hinkriegen.
Ja, so aktuell läuft es noch nicht. 2 Unentschieden auswärts, nur ein Sieg, 4 Punkte schon Rückstand auf den FC Barcelona. Das markanteste oder makabreste Beispiel, was diese Transferauswüchse betrifft, ist Chelsea. Also, ob die alle Spieler noch zusammenbekommen, vielleicht kriegen die noch ein paar los am Deadline Day. Es wäre ihnen zu wünschen.
Ja, ich ich bin ja froh, dass sie wieder da sind. Ne? Das war ja so die gute alte Zeit, ja, als Abramowitsch da gekauft und verkauft hat und die haben, ich habe dann immer meine Kaderliste für die Spiele. Das war der einzige Club, der 5 Seiten hatte, 8 Punkt Schriftgröße, einzeilig bedruckt. Ja, es war unfassbar, weil er überall rumgelaufen ist. Und dann mussten die ja zwischendurch mal von oben reingedrückt ein bisschen auf die Bremse treten. Das ist jetzt wieder weg. Da komme ich eben tatsächlich nicht mehr hinterher. Ich frage mich halt immer, sitzt da irgendeiner, der noch weiß, was los ist, ja, und eine Idee hat und überhaupt einen Plan, wie man das so machen kann? Oder sagen die einfach hier, pass auf, dass wir es mit Fußball nicht so hinkriegen, wir kaufen, verkaufen, verleihen und leihen Spieler ohne Ende. Ist das so deren Hobby? Ich weiß nicht so. Ich verstehe das nicht.
Und in Deutschland, letztes Jahr gab es den Harry Kane-Wechsel, der hat natürlich für eine Menge Schlagzeilen gesorgt. In diesem Jahr ist so dieser Wah-Transfer ausgeblieben bis jetzt.
Ja, muss ich zurückfragen, welcher wäre das denn?
Tja.
Also mir war relativ klar, dass Kylian Mbappé nicht in die Bundesliga
ja.
kommt. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, danach ist so, also hatte ich jetzt auch irgendwie keinen.
Aber die Bayern, haben die sich aus deiner Sicht als jetzt Jäger, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, so ja. verstärkt, dass sie in diesem Jahr wieder konkurrenzfähiger sind?
Ja, bin ich gespannt. Es klingt auf jeden Fall erstmal nach einem Plan oder schlau, hat mal irgendwer geschrieben. Die Geschichte ist halt immer nur so, das Adjektiv schlau ist dann, ja, dehnbar. Ne? Das kann dann auch so, man weiß es nicht. Und tatsächlich weiß ich es bei den Bayern auch nicht. Das geht beim Trainer bei Vincent Kompany los. Ja, weil, wenn dann im Vorfeld immer gesagt wird, boah, Disziplin, 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 dann weißt du, verdammt, ne, das ist genau das Problem, was der hat. Zu jung, kein großer Name, kommt dahin, die Topstars sind da alle mit unterwegs. Vielleicht hilft es, dass die eben echt mal einen vor Schienbein gekriegt haben im vergangenen Jahr, weil es einfach Mannschaften gab, die den komplett in allen Bereichen den Rang abgelaufen haben, inklusive einer doofen Geschichte im Halbfinale in der Champions League. Das tut schon so ein bisschen weh, ja, aber Saarbrücken Pokal aus in der Liga, Leverkusen und Stuttgart haben völlig zu Recht auch alle Komplimente abbekommen. Vielleicht juckt, kratzt und kitzelt das so ein paar Leute, dass sie dann noch ein Stückchen mehr laufen. Ansonsten bin ich immer noch das Gesamtpaket mit Ausgewogenheit, Qualität, Flexibilität, bin ich immer noch bei Leverkusen. Ja, für die kommen mal diese 8 Champions-League-Spiele mit dazu. Muss man eben mal gucken, wie die das kompensieren. Das können die Bayern schon ein Stück weit besser. Aber das ist eine spannende Geschichte. Also zum ersten Mal sitze ich wirklich da, wie du es gerade gesagt hast, und denke mir, es ist jetzt nicht so, die muss man schlagen, sondern die müssen die anderen schlagen. Spannend.
Weil wir bei den Bayern sind, ist es schlau, was Leon Goretzka macht, dass er sagt, okay, ich will mich in München durchbeißen, oder hätte er auch mit Blick auf die Nationalmannschaft, wo ja seine Chancen ausschwinden, doch wechseln müssen?
Ich weiß gar nicht, ob der Chancen hat in der Nationalmannschaft. Also von daher, selbst wenn du irgendwo anders hingehst und spielst, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist so irgendwie in die Rolle des Auslaufmodells geraten auf allen Ebenen. Das ist halt schon mal sau doof. Wir kennen jetzt alle, außer ihm und ein paar bei den Bayern, die wahren Hintergründe nicht, was da eigentlich wirklich los ist. Weil ich habe immer gedacht, so ein Spieler habe ich total gerne in meiner Mannschaft. Ja, flexibel, körperlich robust, kann Fußball spielen, kann Kopfball spielen, kann zweikämpfen, kannst du überall hinstellen bei der ganzen Geschichte. Das wundert mich schon sehr, dass der so ein bisschen jetzt quasi als Alleinverantwortlicher für die Misserfolge der vergangenen Saison, auch wenn es keiner sagt, ja, aber der Umgang mit so einem Spieler, das fand ich schon echt super erstaunlich. Und dann musst du dir überlegen, wenn du eben tatsächlich auf dem Niveau bist, auch, ja, was die Einnahmen angeht, aber natürlich auch Wohnort, ich kann das beurteilen, gehst du dann wirklich woanders hin? Ja? Für Nostalgie, Bochum ist zu früh, bei Goretzka, dafür ist er noch nicht alt genug und dafür hat er auch noch zu viel Ehrgeiz, was machen zu wollen, aber aus der ganzen Geschichte werde ich null schlau, dass man so echt gesagt hat, pass auf, ein Exempel statuieren wir mal, einen operieren wir hier mal raus und das, mein lieber Freund, bist du Leon Goretzka und wir nehmen dich da nicht mit in den Kader und da darfst du nicht mit hin und der nimmt dich nicht mit raus. Und du weißt ja auch, das ist ja wie ein Schneeball, der immer größer wird, wenn er einen Berg runterrollt, der wird ja gar nicht mehr geguckt, wer spielt eigentlich, sondern nur was mit Goretzka. Das ist immer das erste Thema. Ja? Nicht mit dabei. Du denkst so, boah, eigentlich coole Startelf, aber erste Frage ist, was eigentlich mit Leon Goretzka? Blöd. Der tut mir auch echt leid. Weil ich glaube, dass der unverschuldet in die Rolle geraten ist.
Wer auch zünden muss, ist irgendwie Leroy Sané. Das sagen wir immer wieder. Aber er kann diese schwankende Leistung nicht ablegen.
Ich habe echt mal einen Vorschlag.
Bitte.
Vielleicht ändern wir mal unsere Einstellung zu Leroy Sané und sagen, technisch sehr guter Spieler. Sehr schneller, extrem schneller Spieler, aber er ist nicht der Unterschiedsspieler für mehrere Partien hintereinander. Da muss man sich überlegen, brauchst du in der Gehaltsklasse einen, ja, mit dem du das machst? Aber auf der anderen Seite, ich habe so das Gefühl, wird eine Rolle haben. Aber dieser Mega-Unterschiedsspieler in jedem Minimum, jedem zweiten Spiel, ist er für mich seit Jahren nicht mehr. Der hat eben auch echt eine super Qualität und Namen und zieht gelegentlich irgendwie Klamotten an, wo er es wieder bei Social Media dann deutlich über den Strich schafft. Aber so die ganz große Nummer ist er für mich nicht mehr. Und wenn man jetzt es schafft zu sagen, okay, pass auf, genau so gehen wir mit dem auch um, dann kann die ganze Nummer funktionieren. Aber, und da bin ich komplett bei dir, wir haben einfach die Erwartungsweise, Junge, wenn du so viel kannst, ja, dann würde ich das echt gerne häufiger sehen als alle 4 Wochen einmal. Und wenn dann eben noch mit dazu kommt, dass du sagst, hör mal, boah, muss das echt sein, dass du dann aufdrehst und im schwachen Fuß dann irgendwie, das machst du jetzt 6 Mal hintereinander, hast du nicht mal Bock, das irgendwie zu ändern oder mal so zu variieren, der sagt, nö, ja, echt, also wie gesagt, verdammt merkwürdig, momentan ist es so, ich versuche mir jetzt seit wirklich einem Jahr anzugewöhnen, zu sagen, Leroy Sané ist ein sehr guter Spieler, aber für mich kein Dauerstart-Stammspieler bei den Bayern.
Bist neugierig auf die Heimpremiere von Vincent Kompany gegen Freiburg, weil in Wolfsburg haben sie es gelöst, haben dann auch gewonnen, aber abwehrtechnisch war das schon noch löchrig.
Irre, ich habe ehrlich gesagt, die sind da vorne, ja, du hast die ganze Nummer im Griff und dann auf einmal guckst du drauf und sagst, sag mal, ist die Grafik da kaputt, weil der führt ja Wolfsburg, was ist denn da los? Ja, nochmal, wir sind bei dem Thema, ja, also die Bayern haben es wirklich klug wegbekommen, der ist 5. Wahl als Trainer, da kann der jetzt nichts für, aber die haben alle anderen angefragt und keiner konnte, wollte und durfte am Ende und dann ist es er geworden, damit musst du erstmal klarkommen und damit ist auch klar, da darf nicht zu früh zu viel in Serie schief gehen bei der Nummer. Also jetzt hat man Pokalspiel, souverän, ja, denkst du, wunderbar, läuft, dann machen sie diesen Test noch gegen die Grasshoppers, auch okay, aber Wolfsburg war dann schon das erste Ding, wo man dachte, boah, ja, was ist da los? Jetzt kommt Freiburg, ja, auch neuer Trainer, aber eben schon, du siehst, da läuft ein bisschen was. Also wenn da zu früh ja, die Probleme genau die sind, die es im vergangenen Jahr auch gab, individuell super, Abwehr nicht vorhanden, dann fragst du dich natürlich auch, Entschuldigung, hatten sie eine Vorbereitung oder konnten sie da alle nicht? Weil das sind genau die Dinge, an denen du arbeiten musstest. Und da habe ich momentan so ein bisschen Sorge, puh, da fehlen noch ein paar Wochen.
Chapeau muss man an den ersten FC halten, die spielen nämlich auch am Sonntag, sagen, dass die das geschafft haben mit der Conference League. Ich habe so ein leichtes Magenkrummeln, weil wir wissen aus der Vergangenheit, wenn so kleinere Vereine international gespielt haben, dann hat sich das öfters mal auf die Bundesliga bemerkbar gemacht. Frag nach beim SC Freiburg in früheren Jahren. Glaubst du das beim ersten FC Heidenheim auch oder kann das sogar Rückenwind geben, diese Teilnahme an der Conference League?
Wenn du erfolgreich bist, ja. Ansonsten bin ich komplett bei dir. Das ist genau das Thema, was du dir echt immer überlegst. Und wir hatten ja dieses Rennen mit Heidenheim, da war Augsburg noch mit drin, da war Werder noch mit drin und irgendeiner, wir es gerade noch vergessen, die alle gesagt haben, ja klar, willst du internationales Geschäft. Aber, und so ehrlich müssen wir auch sein, es ist die Conference League, das ist mal das eine. Ja, fällt so ein bisschen runter, klingt cooler als Europapokal, der Pokalsieger, den es früher mal gab. So richtig rein willst du eigentlich auch nicht. Ja, und dann kommt eben noch das mit dazu, Strapazenreiserei, ist der Kader breit genug? Und deswegen habe ich gerade Augsburg und Werder mit angesprochen, die alle gesagt haben, boah, ja, wenn wir da hin müssen, inklusive Playoffs, du musst ja nochmal in die Playoffs, das, was sie gegen Hecken geschafft haben, die Heidenheimer, du weißt es also noch nicht mal. Du musst dir aber einen Kader zusammenstellen, der dann am Ende für, wenn es gut läuft, 3 Wettbewerbe mit Bundesliga, Pokal und Conference League läuft. Das ist sau schwierig. Plus, ja, Reisestrapazen, da haben es alle Städte die und Vereine, die einen Flughafen so halbwegs in der Nähe haben, deutlich besser als Heidenheim, ja, weil du bist dann, wenn du nachts noch zurückfliegen kannst, dann mit dem Bus noch mal eine Runde unterwegs. Das sind alles so Dinger, musst du dich dran gewöhnen. Bei denen habe ich nur so ein bisschen diese Gallier-Mentalität aus den Asterix-Comics von früher so, die sagen, machen wir einfach. Also gucke ich mir mit einer Superspannung an, freut mich, weil es immer noch ein super sympathischer Verein ist. Du weißt eben einfach nur, selbst für die Conference League brauchst du eigentlich einen Kader, der mehr hergibt als der von Heidenheim.
Du machst Stuttgart gegen Mainz, das kommentierst du. Und bei Stuttgart habe ich so viele Meinungen gehört. Viele haben gesagt, na Mensch, so viele Abgänge und dann natürlich die Champions League in dieser Saison. Da werden die den Fokus drauflegen. Die können nicht nochmal so eine Saison spielen. Und das habe ich auch geglaubt bis zum Dienstag. Dann haben die dort aber mal ein ordentliches Brett hingelegt in Münster und haben gezeigt, mit uns ist auch in dieser Saison zu rechnen. Auch wenn es nur Münster war.
Ja, aber ist immer noch ein Zweitligist. Ne? Also auch wenn es ein Aufsteiger ist, ist es ein Zweitligist. Da haben sich andere bei Dritt- und Viertligisten schwerer getan. Das fand ich auch. Ja, du hast doof den Supercup verloren. Du hast in der 2. Minute in Freiburg in Führung gelegen, oder dritte, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ja, verlierst das Ding 1-3. Also das heißt so, das Mindset war jetzt nicht bei 100% positiv und spielst dann so eine souveräne Runde, inklusive dem jungen Chase da hinten drin, weil sie nochmal wechseln mussten in der Innenverteidigung. Das fand ich schon sehr gut. Also vielleicht ist Sebastian Hoeneß schlau genug, dass er eben sagt, pass auf, ey, das ist alles so neu und super und die ganze Feierei und ein Supercup ist ja auch nochmal eine große Bühne, verlierst im Elfmeterschießen die ganze Nummer weiß, kriegst die Auslosung, Champions League, das wird sich alles finden müssen. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl und ich sehe die ja gegen Mainz daheim, dass die wieder so langsam zu ihrer DNA zurückkommen und zumindest in der Mannschaft wird das so sein. Wird keiner erwarten, dass sie wieder Zweiter werden. Da bin ich mir relativ sicher, weil sie schon wissen, dass Leverkusen, Bayern, Leipzig, Dortmund natürlich ganz anders aufgestellt sind als sie selbst. Aber wenn du die Welle erwischt, und das ist ihnen im vergangenen Jahr extrem gut gelungen, dann kannst du immer noch mit dabei sein und vielleicht spielst du am Ende wieder um die Champions League mit. Zumindest Europa League sollte dein Ziel sein. Aber, und so für so realistisch halte ich sie, selbst wenn das nicht funktioniert. Wenn du am Ende Neunter wirst und nicht über irgendwelche Sonderregelungen und Wege dann der neunte Platz plötzlich noch für internationales Geschäftsrecht. Ich glaube, selbst dann würden sie zufrieden sein, weil die bauen da halt gerade was wirklich Gutes auf und die haben natürlich auch gesehen, spielst du super Saison und plötzlich flupsche der Anton weg und Gerassi flupsche weg, weil die alle sagen, da gibt es auch noch ein paar andere, die noch größer sind, musst du als VfB immer wissen. Das wird, wenn sie es überhaupt vorhaben, ein Jahrzehnt dauern, bis das eine Mannschaft und ein Verein wird, wo man sagt, da will ich hin und nicht mit, da spiele ich super gerne, aber danach möchte ich dann nach Dortmund, Leipzig oder Bayern.
Aber das Spiel, das Heimspiel gegen Mainz wollen sie natürlich gewinnen und ja, nach dieser Auftaktniederlage in Freiburg stehen sie ein bisschen auch unter Druck, weil man will ungern mit zwei erfolglosen Spielen in der Liga in die Länderspielpause gehen.
Das ist so. Ja, keine Frage, aber auch da war ja jetzt gerade auf dem Transfermarkt noch so viel los, da muss man mal gucken, wie das so geht. Mainz ist dann immer so eine besondere Geschichte, aber es ist das erste Heimspiel in dieser Saison für ein VfB-Stadion vor der Champions League, die ganze Nummer, das erste Heimspiel nach, also Pflichtheimspiel nach dieser tollen vergangenen Saison, dann nehmen die sich natürlich nochmal was vor. Vielleicht kriegen sie es hin, dass mehr Vorfreude da ist als wirklich Druck. Dann kannst du ein bisschen leichtfüßiger spielen bei der ganzen Nummer, dass sie es können. Ich glaube, da gibt es keine Zweifel.
Bei Mainz bin ich gespannt, wie lange das mit diesem Bo Hendriksen-Mantra gut geht, der ja so euphorisch ist und so emotional. Der ein oder andere meint manchmal, na, sowas könnte sich dann irgendwann auch mal abnutzen. Wie siehst du das Ganze rund um Mainz?
War ich total dabei, aber dann dachte ich mir, ja, bei jedem Spiel kommen die Spieler und sagen so, pass auf, ey, heute kann er nicht mehr und heute geht's mir auf die Nerven. Und dann siehst du den da wieder rumtoben und sagst, geil, ja, Wahnsinn, was hat der denn für eine Energie, an welcher Steckdose hat der denn heute Nacht geschlafen? Ich glaube, dass die das schon auch echt beeindruckt. Irgendwann ja, aber dieses Irgendwann, habe ich bei Bo Hendriksen das Gefühl, ist so in anderthalb Jahren erst. Ansonsten bin ich ja komplett einer Meinung mit dir. Aber offensichtlich hat der echt so dermaßen viel Energie, dass du dieses Trainer, ey, jetzt ist echt mal gut, das schiebst du wirklich bis Mitte 2025 raus.
Und dann Topspiel, Leverkusen gegen Leipzig.
Lecker!
Ja, es hört sich gut an, aber steckt dann auch schon so viel drin, weil beide haben sich gerade am Saisonstart schon recht schwer getan.
Ja, da gehe ich mal drauf, dass sie wahrscheinlich auch wie alle anderen 34 Bundesligaspiele haben, plus Minimum 8 Champions-League-Spiele, die wissen, dass das so läuft. Ich habe einfach nur auf dieses Spiel habe ich echt Bock, weil das sind zwei Mannschaften, die komplett über Fußball kommen. Mhm. Ja, klar, gucken sie sich so ein bisschen aus, können sie beide, Alonso und Rose, ja, wie kann ich den taktisch irgendwie wehtun, aber Alonso hat mit seiner Viererkette und dem Hofmann auf der 10 und so in Jena ja gesehen, okay, das lassen wir mal sein. Aber so diese ganzen taktischen Dinge, die da kommen, die individuelle Klasse, die da auf dem Feld steht, das sind so Sachen, wo du sagst, weißt du was, die wollen einfach nur Fußball spielen. Leg den Ball hin, pfeif an und lass machen. Also das Spiel, das ist echt eins, wo ich vielleicht sogar mit am meisten Lust habe in dieser ganzen Bundesliga-Saison, weil ich einfach hoffe, dass sie nur einen Bruchteil von dem an Fußball zeigen, was sie können. Und das ist dann schon 99% von dem, was möglich ist.
Denkst du, dass es eine zusätzliche Motivation für die Teams hier in der Liga ist, irgendwann jetzt Leverkusen mal als erstes zu schlagen?
Ja, hundertprozentig. Also das ist so. Ja, du willst den Doublesieger schlagen und du willst den Mai 23 letzte Niederlage national, damals 34. Spieltag gegen Bochum, also auch so ein Ding. Das willst du. Das ist nicht so unbedingt das Ziel von Leipzig. Da geht es dann auch so um die Position in Deutschland insgesamt. Aber alles unterhalb von Platz 6 der vergangenen Bundesliga-Saison. Die laufen da rein und sagen so, ja, Jena auch jetzt im Pokal. Wir sind die Ersten, die schlagen, weil du stehst in diesen Geschichtsbüchern einfach mit drin. Ja, dass du nach anderthalb Jahren hat Leverkusen national die erste Niederlage kassiert und das war, keine Ahnung, Heidenheim oder Kiel oder St. Pauli oder wer auch immer.
Hm. Schlussfrage von mir, nächste Woche dann Länderspielpause. Du hast gesagt, da wirst du dich mit allem befasst haben, was so in der letzten Woche oder in den letzten Tagen auf dich eingeprasselt ist. Nationalmannschaft, wie siehst du die Mannschaft nach dieser Heim-Europameisterschaft und dem doch sehr ordentlichen Auftritt mit dem dramatischen Viertelfinale aus aufgestellt? Eingedenk, dass jetzt eben 4 wichtige Spieler, Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan und Toni Kroos, nicht mehr dabei sind.
super spannend. Ich habe lange Jahre ein bisschen gelangweilt, ja, weil mir, das war mir zu viele Ausreden und Schönrednerei und zu wenig Fußball. Das hat sich dann nach den ersten Spielen Nagelsmann, ich mache mal so ein paar Experimente, Havertz Linksverteidiger und so, hat sich das geändert. Mittlerweile gucke ich mir das echt gerne an, bin auch super gespannt, was die machen. Und jetzt sag ich, das sind jetzt zwei Spiele, die sie da bestreiten werden, aber mich interessieren so die 5, 6, die kommen, um mal so zu gucken, was hat er dann vor. Du musst ihm Zeit geben, mal was auszuprobieren, neue Leute einzusetzen, und jetzt bin ich eben tatsächlich mal gespannt, wo will der hin? Ja, wie ist das neue Gerüst? Wer ist derjenige, der diese Präsenz eines Kroos, die Kapitäns bin, eines Gündogan, die Kabine eines Müller und natürlich auch klar die Spielweise eines Manuel Neuer kompensiert? Bin ich mal super gespannt, gebe ich denen aber zumindest bei mir im Kopf 4, 5, 6 Spiele Zeit. Aber ich möchte schon gerne sehen, dass da so ein Plan dahinter steht, wo die dann am Ende hinwollen und nicht so, ach, wir machen mal Gießkanne und heute mal so und heute mal so. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass Julian Nagelsmann den Plan hat.
Kai, hat wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke gleichfalls.
Das war das Rasengeflüster. Schön, dass ihr dabei wart. Heute mal eine etwas kürzere Folge. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt den Fußball und auch dieses wunderbare Sommerwetter.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.